Die Radio Wissen. Update.
Als die erste Rakete einschlug, war ich mit meiner Familie zu Hause. Es war ein F-16-Kampfflugzeug. Vorher gab es keine Warnung, keine Aufklärungsdrohne, keine kleine Granate zum Anklopfen, was sie sonst so machen. Es waren 6 oder 8 Raketen, eine heftige Ladung.
Die Raketen im Nahostkonflikt, sie fliegen wieder. Die Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern sind ausgesetzt. Stattdessen sprechen wieder die Waffen im Gazakrieg. Raketen statt Reden, das ist das Topthema bei uns im Update. Ich bin Jakob Müller, hallo.
Update.
Noch vor Ablauf der gerade noch um 24 Stunden verlängerten Waffenpause war im Gazastreifen der Krieg zurück. Israel hatte seine Verhandlungsdelegation aus Ägypten abgezogen, nachdem wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden. Damit, so die israelische Seite, hätten die Palästinenser die Grundlage für weitere Verhandlungen zerstört. Die Palästinenser bezichtigten ihrerseits die Israelis, die Waffenruhe vorzeitig beendet zu haben. In Kairo wollten die Unterhändler beider Seiten eigentlich bis in die Nacht eine dauerhafte Feuerpause aushandeln. Allerdings waren Kernthemen wie die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Aufhebung der israelischen Blockade bis zum Schluss strittig. Auch Israel nahm die Angriffe auf den Gazastreifen wieder auf. Das Militär bestätigte, dabei versucht zu haben, den Militärchef der Hamas, Mohammed Deif, gezielt zu töten. Beim Angriff auf sein Haus wurden seine Frau und sein Sohn getötet. Er selbst soll die Attacke überlebt haben. Es wäre nicht das erste Mal. Israels Innenminister Gideon Sa'ar sagte später:
Prinzipiell muss Mohammed Daif getötet werden, genauso wie Bin Laden. Es handelt sich um einen Erzmörder. Und solange es die operativen Möglichkeiten gibt, ihn umzubringen, muss man versuchen, das zu tun.
Insgesamt wurden bei den israelischen Angriffen nach der Feuerpause in Gaza wieder 19 Palästinenser getötet und weit über 100 verletzt. Die Attacke auf das Haus des Militärchefs der Hamas beantworteten die radikalen Palästinenser ihrerseits mit über 130 Raketen, die sie auf Israel abfeuerten. Die Hamas hatte angekündigt, auch den Flughafen von Tel Aviv unter Beschuss zu nehmen. Er ist der einzige internationale Flughafen in Israel. Unterdessen hoffen die gemäßigten Palästinenser weiter auf eine Verhandlungslösung im Gazakrieg. Der Chefunterhändler der Palästinenser, Assam al-Ahmad, kündigte an:
Wir verlassen die Gespräche nicht. Sobald der ägyptische Vermittler sieht, dass die Bedingungen reif sind, werden wir sofort nach Kairo zurückkehren.
Und vor allem die Ägypter haben eine solche Verhandlungslösung noch nicht vollständig aufgegeben. 2 Wochen lang hatten sie versucht, zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln. Die ägyptische Regierung forderte auch jetzt wieder die Konfliktparteien auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Gaza-Konflikt ist auch Thema bei Facebook. Auf der Facebook-Seite des Spiegel schreibt Werner Schuwirth: Der Krieg und die Toten auf palästinensischer Seite bedeuten, so pervers es ist, eine Stärkung der Hamas bei der palästinensischen Bevölkerung. Und deswegen wird die Hamas immer wieder Feuerpausen und Waffenstillstände brechen und Israel beschießen, weil sie Israels Gegenangriffe erzwingen wollen. Das Problem sind nicht die Palästinenser. Das Problem ist und bleibt die Hamas. Yassin Ahmed meint ironisch: Israel darf besetzen, Siedlungen bauen, bombardieren und UNO-Resolutionen boykottieren. Israel darf einfach alles. Günther Möller betont die Ungleichheit der militärischen Stärke beider Seiten. Wenn die Hamas den Flughafen angreifen könnte, hätte sie das schon längst getan. Wie denn auch mit ihren Silvesterraketen? Oder ist in Israel schon ein Krankenhaus oder Schulen mit Frauen und Kindern drin zerstört worden? Und Till Au spekuliert auf der Facebook-Seite der Tagesschau: Das Ganze klingt für mich, als ob noch radikalere Gruppen unter den Palästinensern versucht hätten, die Verhandlungen zu torpedieren. Für die Hamas-Führung wäre es doch dämlich, sich erst an einen Tisch zu setzen und dann die eigene Anreise sinnfrei zu machen. Und Holger Wachholz findet: Die radikale Hamas ist ja nur das Ergebnis der israelischen Politik seit der Gründung. Tony G sieht das ähnlich. Die sollen endlich die Blockade aufheben. Gebt denen endlich wieder den Hafen und Flughafen zurück und mit der Zeit wird sich die Lage entspannen. Findet wieder ein uneingeschränkter Warenverkehr statt, so werden auch immer mehr Menschen Arbeit finden und sich nicht mehr radikalisieren wollen.
Was sonst noch wichtig war?
Deutschland will jetzt offenbar doch die Kurden im Nordirak mit Waffen unterstützen. So hat es heute Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen verkündet.
Wir sind im Grundsatz bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten Waffen und Munition den Kämpfern im Nordirak zur Verfügung zu stellen, die sich ISIS entgegenstellen.
In der nächsten Woche soll geprüft werden, welche Waffen sinnvoll sind. Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier äußerte sich ähnlich.
Großbritannien, Italien, Frankreich haben entschieden, solche Güter zu liefern. Wir sind bereit, das auch zu tun.
Endgültig soll am kommenden Mittwoch über Waffenlieferungen entschieden werden. Bislang hatte Deutschland nur militärische Ausrüstung wie Schutzwesten oder Funkgeräte an die Kurden geliefert. Im Nordirak kämpfen die Kurden gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Die Extremisten versuchen, weitere Gebiete im Irak und in Syrien unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie gehen dabei besonders brutal gegen die Zivilbevölkerung vor. Erst heute hat ein Video der Terrorgruppe für Entsetzen gesorgt. Darin ist die angebliche Enthauptung eines US-Journalisten durch die Islamisten zu sehen. Der Mann war vor knapp 2 Jahren in Syrien entführt worden. Der britische Außenminister stufte das Video als echt ein. Für die notleidenden Menschen im Nordirak hat das Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit einer Luftbrücke begonnen. In den nächsten Tagen sollen Flugzeuge aus Jordanien die Flüchtlinge mit Decken, Zelten und anderen Hilfsgütern versorgen. Seit der Offensive der islamistischen Terroristen sind im Irak rund 500.000 Menschen auf der Flucht. Studenten und Schüler in Deutschland sollen ab Herbst 2016 mehr BAföG bekommen. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Hilfe um 7% aufzustocken. Auch die Grenze der Elternfreibeträge wird um 7% steigen. Das BAföG war zuletzt 2010 angehoben worden. Außerdem sollen Kommunen und Länder mehr Geld bekommen, damit der Ausbau der Kinderbetreuung vorankommt. Der Sonderfonds dafür wurde auf rund 1 Milliarde Euro verdoppelt. Mit dem Geld sollen neue Betreuungsplätze geschaffen, aber auch Küchen oder Sporträume in Kitas eingerichtet werden. Ein weiterer Beschluss betrifft das Internet in Deutschland. Ein Maßnahmenpaket sieht unter anderem vor, das schnelle Internet auszubauen und die Sicherheit im Netz zu verbessern. Einzelheiten von Sarah Renner.
Mehr Start-ups, mehr Verbraucherschutz im Netz, mehr Online-Medienkompetenz. Die Bundesregierung hat sich viel vorgenommen, damit aus dem digitalen Neuland bis zur nächsten Bundestagswahl bekanntes Terrain wird. Das zentrale Versprechen der digitalen Agenda aber steht auf Seite 6. Bis 2018, heißt es da, sollen flächendeckend Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Will heißen, spätestens in 4 Jahren soll auch die ländlichste Region schnelles Internet haben. Wie das finanziert werden soll, lässt die digitale Agenda aber offen. Im Gespräch sind Erlöse aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen. Kritiker bezweifeln allerdings, ob dieses Geld reichen wird.
In einem Betonkeller im stillgelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel sind wieder Fässer gefunden worden, die stark verrostet sind. Darin werden schwach bis mittel radioaktive Abfälle aufbewahrt. Nach Angaben der Atomaufsicht in Kiel ist aus 10 Fässern auch verstrahlter Inhalt ausgetreten. Eine Gefahr für Mitarbeiter oder die Bevölkerung bestehe aber nicht. Der Atommüll war vor 30 Jahren in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein eingelagert worden. Das Kraftwerk selbst ist seit Juli 2007 außer Betrieb. Schon bei ersten Untersuchungen Anfang des Jahres waren viele Schrottfässer im AKW gefunden worden. Der ehemalige französische Regierungschef Alain Juppé will Präsident Frankreichs werden. Er hat seine Kandidatur für die Wahl 2017 bekannt gegeben. Der konservative Politiker war 1995 zum Premierminister gewählt worden. Er musste sein Amt aber aufgeben, weil er in eine Affäre um illegale Parteienfinanzierung verwickelt war. Zurzeit ist Juppé Bürgermeister von Bordeaux und führt die konservative Partei UMP. Die Ankündigung gilt als Rückschlag für den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Auch ihm werden Ambitionen auf eine neue Kandidatur nachgesagt.
Was noch wichtig wird.
Wem gehören eigentlich Dinge, die nach dem Einäscherungsprozess von Leichen übrig bleiben? Also Zahngold und andere Edelmetalle, zum Beispiel von Prothesen. Genau darüber muss morgen das Bundesarbeitsgericht in Erfurt urteilen. Angeklagt ist ein ehemaliger Mitarbeiter eines Hamburger Krematoriums, der solche Edelmetalle aus der Asche von Verstorbenen eingesammelt und später verkauft hatte. In knapp 10 Jahren kamen dabei mehr als 31 Kilogramm Gold zusammen, die der Mann gemeinsam mit seiner inzwischen verstorbenen Frau verkaufte. Sein Nebenverdienst mit dem Aschegold hatte den Mann bereits seine Anstellung beim Krematorium gekostet. Morgen geht es darum, ob der Mann den Friedhöfen jetzt auch Schadenersatz zahlen muss. Immerhin 250.000 Euro fordern die von ihm. Unklar ist, ob sie darauf ein Anrecht haben. Die aktuelle Rechtsprechung legt nahe, dass Edelmetalle von Verstorbenen herrenlos geworden sind und damit niemandem mehr gehören. Das ist auch der Grund, warum der Mann nicht wegen Diebstahl, sondern wegen Störung der Totenruhe und Verwahrungsbruch angeklagt wurde. Inwiefern aber den Friedhöfen als Betreiber der Krematorien die Edelmetalle zustehen, das müssen jetzt die Richter klären.
Und sonst in der Welt?
Argentinien hat einen neuen Vorschlag ins Spiel gebracht, um Staatsschulden zurückzuzahlen, ohne zwei US-Hedgefonds berücksichtigen zu müssen. Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner will den anderen Gläubigern anbieten, die Zahlungen nicht über New York, sondern über Buenos Aires abzuwickeln. Damit ließe sich das Auszahlungsverbot eines US-Bundesrichters umgehen. Er hatte verfügt, dass Argentinien erst die beiden Hedgefonds ausbezahlen muss, bevor andere Gläubiger bedient werden können. Die Hedgefonds weigern sich, einen Schuldenschnitt zu akzeptieren und wollen ihr gesamtes Geld zurück, anders als mehr als 90% der Gläubiger. So viel will aber Argentinien nicht bezahlen und bezeichnet die Hedgefonds als Gaia-Fonds. Argentinien gilt zurzeit formal als zahlungsunfähig, weil das Land Ende Juli die Staatsschulden bei den internationalen Gläubigern nicht zurückbezahlt hat. In China ist ein Deutscher zum Tode verurteilt worden. Das hat die Bundesregierung bestätigt. Der 36-Jährige soll im Juni 2010 seine ehemalige Freundin und deren Lebensgefährten auf offener Straße mit einem Hammer und einem Messer umgebracht haben. Er war schon vor 3 Jahren schuldig gesprochen worden und wartete seitdem auf die Entscheidung über seine Strafe. Gegen das Urteil kann der Mann noch Berufung einlegen. Die Bundesregierung erklärte, dass sie jede Form der Todesstrafe ablehnt. Das Auswärtige Amt will alles versuchen, damit sie nicht vollstreckt wird. Protest da, wo Wladimir Putin ihn nicht übersehen kann. Auf der Spitze eines Wolkenkratzers in Moskau haben Unbekannte die ukrainische Flagge gehisst. Außerdem wurde der Sowjetstern auf dem Dach in Blau und Gelb gestrichen, den Nationalfarben der Ukraine. Das Gebäude liegt in Sichtweite des Kreml, Putins Amtssitz. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Verdächtige mit Kletterausrüstung festgenommen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass sie aus Russland stammen. Die meisten Russen stehen Umfragen zufolge hinter Putins Kurs im Ukraine-Konflikt. Einige kritisieren aber, dass er Russland damit isoliert.
Wissensnachrichten.
Bedrohung schweißt zusammen. Wenn uns was von außen angreift, halten wir noch enger zusammen. Dachte man immer, stimmt aber gar nicht, haben britische Anthropologen vom University College in London herausgefunden. Anna Kohn aus den Wissensnachrichten. Was haben die Wissenschaftler genau untersucht?
Es geht um den sogenannten parochialen Altruismus. Das bedeutet, dass du eher bereit bist, Menschen, die in deiner Gruppe sind, also zum Beispiel deiner Familie oder wenn du katholisch bist, anderen Katholiken, selbstlos zu helfen. Und man ging davon aus, dass sich das in Konfliktsituationen verstärkt, während du Leuten von außerhalb der Gruppe dann noch viel weniger helfen möchtest. Die Forscher haben das in Nordirland überprüft. Dort stehen sich ja seit Jahrhunderten Katholiken und Protestanten feindlich gegenüber. Und die Wissenschaftler haben knapp 1000 Personen in katholischen oder protestantischen Stadtvierteln Belfasts befragt, wie stark sie sich von der jeweils anderen Gruppe bedroht fühlen.
Und wie haben sie das dann getestet?
Die Leute wussten gar nicht, dass sie an einer Studie teilnehmen. Und die Forscher testeten dann ihre Hilfsbereitschaft. Man klingelte zum Beispiel bei ihnen und fragte, ob sie spenden wollen für eine katholische oder eine protestantische Grundschule oder für ein neutrales Projekt. Und außerdem wurden vergessene Briefe ausgelegt, die dann an fiktive Hilfsorganisationen adressiert waren, zum Beispiel Catholic Aid oder Protestant Aid. Und dann wurde geguckt, wie viele davon eingesendet wurden.
Ja, und das hat funktioniert, oder was?
Ja, das hat funktioniert und die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass in den Vierteln, in denen die Lage bedrohlich war, halten die Katholiken genauso zueinander wie in den anderen Vierteln, aber nicht mehr. Und bei den Protestanten war das genauso. Mit der gegnerischen Seite war das aber jeweils anders. In den Vierteln, wo sich die Menschen stark bedroht fühlten, halfen sie der gegnerischen Seite noch weniger.
Wir werden also nur garstiger und nicht netter, wenn wir uns von außen bedroht fühlen. Ganz anderes Thema, Geburten. In China kommt mittlerweile jedes zweite Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Woran liegt denn dieser Boom?
Das haben britische und amerikanische Mediziner untersucht und sie haben festgestellt, einmal liegt es am chinesischen Gesundheitssystem. Es gibt einen Ansturm auf die Kreissäle, aber nur wenige Hebammen und außerdem verdienen die Ärzte an einem Kaiserschnitt mehr als an einer natürlichen Geburt. Und kulturelle Gründe gibt es auch noch. Durch die Ein-Kind-Politik in China haben viele werdende Eltern einfach den Anspruch, dass die Geburt perfekt werden muss.
Als letztes lass uns noch mal quasi kurz über uns selbst reden, über die Frage, was Medien zeigen dürfen und was nicht. Stichwort: das Video einer vermeintlichen Enthauptung eines US-Journalisten im Irak durch die Terrorgruppe Islamischer Staat.
Ja, da hat der Deutsche Presserat heute die Medien aufgefordert, respektvoll mit der Veröffentlichung von Fotos von der Hinrichtung umzugehen und ethische Fragen dabei in den Vordergrund zu stellen, weil die Gefahr, sich von den Terroristen instrumentalisieren zu lassen, die sei groß. Der Deutsche Presserat ist übrigens das Selbstkontrollorgan der Zeitungen, Zeitschriften und Online-Portale.
Danke, Anna.
Wetter.
Heute Nacht ziehen ein paar Wolken über Deutschland. An der Nordsee kann es auch noch Schauer geben. Es wird ziemlich frisch bei Temperaturen zwischen 10 und 5 Grad. Morgen wird es wie heute Regen im Nordwesten und ganz im Süden. Ansonsten Wolken und etwas Sonne bei 16 bis 21 Grad. Und auch in den nächsten Tagen ändert sich kaum was am Wetter. Das war das Update. Ich bin Jakob Müller. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.